Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smalltalk. Mit mir dabei ist der Daniel,
Hallo.
der Patrick
Hallihallo.
und ich bin der Matthias. Ja, und wir nehmen auf direkt an dem Tag, an dem unser neuer Bundespräsident gewählt wurde. Und ich würde sagen, es heißt jetzt endlich Germany First, oder?
War knappe Entscheidung, muss man ja sagen.
Das stimmt leider, ja.
War ja eigentlich auch überhaupt gar keine Wahl, wie ich gelernt habe. Nein.
Ja, du hast dir ja auch das Schlimmste gegeben. Du hast dir Tagesschau live bei Facebook live gegeben mit Kommentaren. Das ist schon
Ja, das ist das Problem, wenn
das
man zu faul ist,
Schlimmste.
den Fernseher anzumachen und auf dem Sofa sitzt und dann erstmal auf dem Handy dann plötzlich die Meldung kriegt, Tagesschau überträgt live. Und dann sitzt du da und klickst da erstmal drauf und dann siehst du die Kommentare da drunter. Und dann, ich meine, ich bin später dann an den Rechner gewechselt, aber dann sitzt
Ja,
man erstmal da.
der Preis ist hoch, ja.
Ich
Also.
fand das schön, dass der Lammert erstmal in den ersten paar Minuten nochmal klar gemacht hat, warum das in einer repräsentativen Demokratie denn so vonstatten geht und nicht direkt. Da habe ich gedacht, okay,
Ist
das geht
mein,
jetzt
ja.
ganz direkt an die Leute, die sagen, genau, eben, ist ja keine Wahl, wo sind meine Wahlunterlagen?
Ist genau, wo sind meine Wahlen? Warum bin ich nicht eingeladen? Das ist ohnehin die Direktwahl des Bundespräsidenten. Das ist so ein, ach, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Erinnert mich noch an das Studium.
Aber wollen, es gab jetzt irgendwie eine Umfrage, 70% wollen das in Deutschland.
Ja,
Habe ich
aber
gelesen.
viele Leute wollen Dinge, aber ist das dann so gut, dass sie das wollen? Das
Ja,
weiß ich
wie
nicht.
soll jetzt hier eine Aristokratie oder eine Demokratie sein?
Nee,
Ja,
wir
aber
sind ja
wir haben eine
fast.
repräsentative Demokratie,
Ja,
keine
aber
direkte
ne, ich sag
Demokratie.
mal so, eigentlich müssten sich doch die Parteien jetzt auch ein bisschen danach richten, was das Volk möchte, zumindest der
Wir
Wähler.
sind ja eine Demokratie und keine Demoskopie.
Das, oh, sehr klug. Das.
Dankeschön. Also, nein, aber ich meine, man muss sich doch einfach die Frage stellen, ob das nicht auch einfach furchtbar überschätzt wird. Also, ich mache es jetzt mal sehr kurz. Warum ich da irgendwie das problematisch fände, ist, wir wählen dann. Das ist jetzt nicht so böse gemeint, wie es klingt, aber den Grüß August von Deutschland für eine direkte Demokratie. Also du hast dann jemanden, der eigentlich ja nur repräsentative Zwecke und nur Notfallorgan ist. Wenn also alles schief geht, dann soll der Bundespräsident agieren. Und den willst du direkt und hast daneben eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler, der vom Parlament nur indirekt legitimiert ist. Das ist ja das Hauptproblem
Genau.
dabei. Gerade weil der so ein Grüß August ist, wäre das mein Argument dafür, dass man den ja direkt wählen kann, eigentlich.
Ja, aber er wird's ja dann nicht, wenn du ihn eben direkt wählen lässt. Dann wird er zum Volkstribun. Also das ist sehr, also er
Wieso
hat
wird
dann ganz
der
andere.
hat ja nicht auf einmal mehr Macht, bloß weil du den direkt wählst.
Ja, aber er ist dann eben die Macht des Wortes, die Stimme des Volkes, und dann wird's eben etwas merkwürdig, wenn eben ein Organ hier direkt gewählt wird und die andere nur
Ja, du
indirekt. Das
tust
ist
jetzt so, als wäre
irgendwie.
der eine vierte Macht im System oder so. Ich meine, klar, der hat eine, also was ich gut finde, weswegen die Position ja auch nicht so komplett unter den Tisch fällt, ist ja, ich meine, immerhin richtet man die Kameras darauf. Ich meine, der ein oder andere Präsident, der benutzt das nicht oder nur sehr seltsam. Jetzt bei Gauck zum Beispiel würde ich das jetzt mal so sagen. Aber grundsätzlich hast du ja die Mittel, ne? Dir hören erstmal Zeitungen und Fernsehsender zu. Also, aber ja, ich meine, was kann der ansonsten? Der kann mal so ein Gesetz blockieren. Das ist, glaube ich, noch das Schärfste eigentlich, ne?
Ist mit das Schärfste und er hat natürlich gewisse Kompetenzen, was die Regierung, aber im Prinzip ist die Gesetzesverhinderung das Stärkste, was er hat.
Kann er das dauerhaft eigentlich?
Also wenn er es nicht unterzeichnet, wird es nicht, ist es nicht umgesetzt. Dann kann der theoretische Weg wäre dann, glaube ich, dass ihn das Parlament sozusagen vor das Verfassungsgericht ziehen kann und erzwingen kann, dass er das umsetzt. Aber das ist natürlich schon eine gewisse Hürde, die dann auch darin liegt, weil so ein Bundespräsident das bisher ja nur in Fällen gemacht hat, wo das auch durchaus nicht unzweifelhaft war, ob das da das so in Ordnung ist.
70% wollen den direkt wählen. Ah, das ist okay, das wusste ich vorher nicht. Aber kann man nicht da mal dem Volk so ein Stöckchen hinwerfen und sagen, hier, komm, dann könnt ihr wenigstens mal entscheiden?
Ja, ich meine, was mir noch durch den Kopf geht, ist
ja, keine andere dieser... Personalie kannst du direkt irgendwie entscheiden.
Ja, ja. Nein, aber was mir noch durch
den Kopf geht... Aber was denn, du wählst doch deinen Abgeordneten.
Ja, okay, direkt. Den also, einen. Ja gut, aber ich würde aber eigentlich auch gerne die Liste der Parteien, da hätte ich gerne auch eigentlich irgendwie Zugriff drauf.
Du kannst ja in die Partei eintreten.
In gut, irgendeine. Aber, da kann ich auch nicht die Liste bestimmen.
Der Bundespräsident kriegt ja sehr schnell sehr hohe Zustimmungswerte. Die Frage ja, ist, ob das auch so ist, wenn du vorher noch einen großen Wahlkampf hast. Also jetzt wäre es, ich sag mal, ich gehe davon aus, er wäre jetzt auch gewählt worden, wenn wir die Wahlen so gehabt hätten. Die SPD hat ihn unterstützt, CDU haben ihn unterstützt, er wäre auch vom Volk direkt gewählt worden. Dieses Mysterium, dass das plötzlich dann sich völlig anders entscheidet, halte ich für relativ skurril. Aber jetzt muss man sich ja nur mal vorstellen, es wäre entweder nicht so oder hätten sich die Parteien darauf eingelassen, wenn es so einen Schaukampf vorher gibt. Also schadet es nicht dem Amt, wenn ein Bundespräsident direkt gewählt wird, weil du am Ende dann kein Oberhaupt hast, was irgendwie alle repräsentiert, sondern was vorher sich wirklich einer politischen Diskussion stellen muss.
Ich habe das Gefühl, du rennst in jedes Messer rein mit so einer. Jetzt kann ich auch sagen, ja, schadet es nicht auch mehr der Demokratie, wenn man nicht, ich sag mal, wenn man quasi diese Alternativwahl, die da stattfindet, die, ja, komm, da beschweren sich sehr viele Leute drüber. Das ist, ich meine, der Lammert versucht quasi in den ersten 10 Minuten nochmal klar zu formulieren, warum das eigentlich ein beispielloses Zeichen der repräsentativen Demokratie ist, dass man den nicht wählt oder das Volk ihn nicht wählt, aber naja, grundsätzlich. Ist so, ich spiele nur des Teufels Anwalt jetzt mal. Nee, das ich mich so, okay. So frage, warum eigentlich nicht?
Also,
ich bin auch grundsätzlich gegen Volksentscheide jetzt eigentlich mal. Ne? Also ich bin ja ein, also, aber wenn der eben so wenig zu sagen hat, dann wäre es doch eigentlich, dann kann man sich nicht darauf einlassen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass er eben neue Machtfülle bekommt, wenn er direkt gewählt wird. Und dann ist er eben also hat er einfach eine andere Stellung innerhalb des Gefüges. Das ist
also ich glaube
nicht so geschickt.
Ich glaube, es wird die Demokratie in Deutschland nicht umbringen, sie wird sich nur ändern. Nee.
Aber guck mal, also so ein Sparkassenvorsitzender, genau, der wurde doch auch relativ zügig dann abgesägt, als er nicht mehr gepasst hat.
Na, der ist selber gegangen, der.
Ja, ja, genau. Der ist selber,
der fühlte sich sehr unwohl innerhalb des Amtes.
Ja, dann hat er gesagt, müssen wir das mal Krieg führen. Und dann auf einmal hat er gesagt, er geht.
Da waren ja noch andere Sachen. Der irgendwie ein enger Vertrauter und Freund von dem ist dann irgendwie gestorben, der dann im Bundeskanzleramt war. Und dann
fühlte
er sich ohnehin nicht so angekommen in diesem Berliner Politikbetrieb.
Und reden halten konnte er auch nicht.
Ja.
Aber konnte der Gauck aber auch nicht. Na gut. Oder der hatte merkwürdige Themen.
Wir können nicht immer Richard von Weizsäcker haben. Das ist leider so. Außer wir finden natürlich, und da muss ich sagen, ist sehr schade, nur 10 Stimmen für den Vater von Sonneborn. wobei die eine sehr gute Geschichte hatten, in der Pressekonferenz gesagt, die haben für die Antrittsrede oder so, also die haben einfach alte Gauk-Reden abgetippt und das Wort Freiheit durch Freizeit ersetzt. Ja. Freizeit ist immer die Freizeit der Andersdenkenden. Hätte ich gerne gehört.
Ob sie das wirklich fertig gemacht haben? Ich glaube nicht. Ne?
Ja, ich meine, ich glaube in dem Fernsehinterview, das habe ich nur beim Facebook durchscrollen gesehen, wo sie dann gesagt haben, wenn er gewählt wird, sind sie die Ersten, die Wahl anzweifeln anfechten werden. Also.
Und er hat auch keine Zeit. Er hat Urlaub. Also im März, da ist leider auch, geht gerade nicht.
Immer und Frauke Petri habe ich gesehen bei der Wahl.
Das stimmt, ja.
Die ist ja im Landtag.
Hübsches Kleid, ja. Doch, fand ich ganz nett eigentlich. So sehen sie aus, die Menschenfänger von heute. Mit Stil.
Sehr gut. Mit hübschen Kleidern.
Ja.
Ja, war ja auch für die Direktwahl. Also
ja,
genau, steht im Parteiprogramm. Ja, und
Richter Alexander Holt auch.
Guck mal, richtig, jetzt, da sind wir direkt hier beim nächsten Thema. Jetzt kann ich nicht mehr für Direktwahl sein, weil da hat ja jetzt Frau Petri gesagt, dass sie die Direktwahl gut findet.
Na, das habe ich nicht impliziert. Es ist ja eben nur ein. Das ist also so ein beliebtes Thema, der, also, ne, sonst ist der Bundespräsident, ach ja, der der arbeitet da und ist auch, wie es so schön im Seminar bei uns hieß, Patrick, ne, hier, jeder von uns könnte den Job hier machen und hätte dann anschließend 80% Zustimmungswerte, weil ist jetzt auch nicht so der härteste Job der Welt, also.
Aber wie gesagt, ne, du kannst dein Gesicht in die Kamera halten, du kannst Themen bestimmen und wichtig machen. Ich hoffe eigentlich immer jedes Mal, dass dann, ja, eigentlich hatte ich auch mit, nee, mit Gauk hatte ich das nicht so. Doch, ich hatte auch bei Gauk ein paar, auch eher bei Hoffnung als.
Ja. Also ich meine, was fehlt, ist mal so ein Bundespräsident, durch den mal so ein Ruck geht, also der, dass man wieder, ja, der selber mal wieder so ein Enthusiasmus nach vorne. Ich habe bei Gauk so ein bisschen gehofft, der würde da irgendwie was bringen, aber fand ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so, dass ich gedacht habe, oh, der hat jetzt aber mal mit der Rede das Land wachgerüttelt.
Und er hatte, nee, weiß Gott, genug Möglichkeiten hier. Der war auch hier bei der Snowden-Affäre und so weiter. Naja, da war der nicht nur bedeckt, sondern manchmal habe ich das Gefühl, naja, der Mann der Freiheit spricht da nicht gerade, wenn es zum Beispiel um Abhörskandale geht. Aber gut, das ist...
Ja, ich muss auch sagen, dass das ist ein bisschen so wie Johannes Rau. Da hat man sich dann auch irgendwie mehr von erhofft am Ende. Aber gut. Ist nun mal so.
Solange sie sich keine Urlaube ausgeben, ne, ist alles in Ordnung.
Genau, richtig. Und
Paul ist von allen Vorwürfen freigesprochen worden am Ende. Das stimmt. Aber gut. Ja. Ich glaube, es war da aber auch eher politisch als juristisch.
Ja. Ja, das war unser Ausflug in das Grundkursseminar hier.
Funktioniert gut, glaube ich. Also wir und ist Politik ist immer ein harter Start. Ich musste an Daniels letzte Worte denken hier. Jetzt haben wir alle Hörer verloren. Ja.
Welchen Präsidenten nehmen wir nächste Mal? Ne? Jetzt Trump, jetzt unseren.
Sehr gut. Wir können gucken. Mal gucken, was noch so ansteht. Also ich denke, da können wir uns einfach Erdogan könnte man das nicht. Ah, schwierig.
Ich musste
keine Schmähgedichte halten.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich musste letztens, als ich geschnitten hatte und wir uns ja über die Inauguration Speech von Trump unterhalten haben,
ja,
da habe ich direkt nochmal mitbekommen, wie schwierig das ist, wenn du sowas besprichst und dann bist du schon wieder eine Woche weiter. Eine Woche weiter war nämlich auf einmal Schulz. Was ist mit Martin Schulz?
Ja, das
Martin
stimmt.
Schulz ist der neue. Oh, jetzt auf einmal 50% würden ihn direkt wählen und Martin Schulz und wir quatschen über Trump und naja, aber das Schöne ist, dann waren wieder 3 Tage später und auf einmal war es wieder Trump und dann kam der Podcast raus. Ich muss also bei diesem Podcast jetzt etwas mehr Eile an den Tag legen.
Naja gut, ob jetzt, wer weiß, vielleicht überrascht uns Steinmeier mit zahllosen neuen Dingen in der nächsten Woche und dann sind wir wieder top aktuell.
wer weiß.
Ja, zum Thema Aktualität. Ich habe deutlich Zustimmung bekommen innerhalb der Kommentare für die Dateinamen.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob alle ernst gemeint sind. Also von dir, glaube ich, der ist auf jeden Fall nicht ernst gemeint. Der wollte eine Themenspezialfolge haben.
Ja gut, da kann man natürlich dann schwerlich, fällt schwer, da 45 Minuten mit zu füllen. Ja, 20 Minuten, okay.
Die Entwicklung von Dateinamen von MS-DOS zu Windows-Systemen wäre ja schon, ne? Ich ist mir vor ein paar Tagen
sehr angefallen,
als ich darüber nachgedacht. Damals waren es 8 Zeichen, die du hattest für einen Dateinamen.
Ja, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei.
Gott sei Dank vorbei. Jetzt können wir noch so viele Finals hinten dranhängen, wie man will.
Ja, weil das ist ein Thema, das brennt in der Community, könnte man sagen. Ist
klar,
also
ein zarter Hinweis vielleicht. Ich spiele nochmal die Brigitte Büscher des Smalltalks, bitte. Ja, und gehe nochmal einmal kurz die Kommentare durch.
Oder die Bürgerin, deren Blumenladen überfallen.
Oh, da müssen wir nachher auch nochmal ganz auf jeden Fall drüber sprechen. Ja. Also, wie gesagt, von Dirk, der wollte eine Themenspezialfolge haben. Ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht so ganz ernst gemeint.
Ich kenne diesen Dirk gar nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das unser Kollege... Ja, doch, ne, ist er. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Hast du ihn gefragt?
Doch, ist er. Ist er.
Dann von Ingo alias Greifenklaue. Euer Januar-Smalltalk heißt im Link Februar-Smalltalk. Wieder so eine kleine technische Änderung, direkt bearbeitet und bedankt.
Ja.
Das Schöne ist, ich kann das ja jetzt immer noch mal einmal kurz überfliegen und dann spreche ich darüber und dann schneide ich das so, als hätte ich das immer alles sofort parat. Das ist perfekt eigentlich.
Das ist das Beste, ja. Das wirkt professionell.
Dann gibt dir Hendrik tatsächlich recht für die Dateinamen. Der erste echte wahrscheinlich. Ne? Aber ja, ich ja. gehe jetzt nicht genauer darauf ein. Dann Greifenklauer auch nochmal, ne, der auch dann Anleitung zum Brennen schreibt. André auch nochmal. Dankeschön. Und dann kommt noch mal was Längeres von Deus Figendi über unsere Reviews und Promo-Episoden. Und der meint, gerade aus der Sicht von Verlegern könnten ja solche Reviews besonders interessant sein. Gibt es da Meinung von euch? Und auch am Ende will er noch mal über die Präfixe her. Ja, genau. Also gibt er auch noch mal.
Ich sag ja, die Dateinamen. Das ist der entscheidende Punkt.
Ja.
Ja, die Reviews. Ich sag mal so, die Zeit, um Reviews zu machen, ist ja auch begrenzt. Ne? Also man hat ja grundsätzlich sehr viel zu tun, kennen wir ja alle. Ich fühle mich da irgendwie unwohl. Patrick, was denn so dein Blick darauf?
Reden wir jetzt von anderen Produkten oder von
ja. Reviews, genau, aus deiner über Verlegerperspektive quasi.
Finde ich, also ich finde Reviews generell nicht problematisch. Also wir sind ja irgendwie immer noch Fans und die Community ist jetzt nicht so groß, dass ich nur noch System Matters Produkte spiele. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger. Es ist ja schon noch so, dass auch andere Verlage das ein oder andere rausbringen, wo ich gerne drin lese, was ich auch gerne mal spielen würde. Das würde ich entweder hier einfließen lassen oder auch immer noch in so eine Review einfließen lassen. Wobei ich, glaube ich, da mich dann so ein bisschen zurückhalten würde, aus der Verlegersicht, also eher als Fan oder als Rollenspieler darauf einzugehen, warum ich das jetzt für ein interessantes Produkt halte, als Verleger mir sozusagen dann Dinge entweder zu erklären, die nicht so gut sind, damit, dass wir die Probleme sind, oder da irgendwie dann aus, das finde ich irgendwie noch skurriler. Ich fände interessanter, diese Punkte mal, das hatten wir schon mehrmals überlegt, mal so aufzugreifen, wie was so im Hintergrund eigentlich passiert bei so einem Verlag.
Warum erscheinen Dinge zu spät oder sowas?
Genau, ich
meine, immer Gründe für.
Er gibt hier noch so ein technisches Beispiel, ne? Nach dem Motto, die Illustrationen sind nicht gut, aber man kann sich eben nicht leisten, alle zu verwerfen und neue zeichnen zu lassen. Das eben als Verlegerperspektive, so im technischen Bereich. Gleichzeitig fürchte ich, es bleibt ja trotzdem dann eine Kritik oder auch über die Übersetzung und ne, dann kannst du nicht sagen, ja, die Übersetzung ist nicht so gut, Profi-Übersetzer, ist ein weiteres seiner Beispiele, sind halt teuer. Ich glaube, sowas kann man lieber neutral dann diskutieren, wie du gerade sagtest, ne, wie das auf dem deutschen Rollenspielmarkt aussieht und was die Verleger machen können. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man das in einem Review, ja, wir hatten das mal, ja. Ne, eher positive, anstatt jetzt eben,
genauso.
Wenn du Verleger Gründe anlieferst, wird es trotzdem nicht leichter, irgendwie ein Produkt zu zerreißen für eine schlechte Übersetzung oder für schlechtes Artwork da drin. Ne?
Ja. An dem Verriss habe ich auch nicht viel Interesse. Also das ist vielleicht unterhaltsam, wenn man sich das anhört, aber grundsätzlich, man darf sich auch nicht täuschen, die Community ist sehr, sehr klein. Also das im Grunde kennen sich die Leute fast alle persönlich, könnte man fast sagen. Ja. Das hindert natürlich nicht daran, irgendwelche Reviews zu machen. Da habe ich auch kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand Dinge schlecht bewertet, weil es eben einen Grund gibt, sie schlecht zu bewerten. Aber ja, wir können gerne mal so eine Folge machen zum Thema, wie es technisch abläuft, irgendwie ein Rollenspielprodukt zu machen. Aber da müsste ich erstmal überlegen, wie man das interessant darstellt. Aber ja, wenn da Interesse besteht, können wir es irgendwann mal
machen. Da hatten wir immer hier einen Dissens, ne? Ich fand, ja. du hattest das schon immer im Sinn, da über die Hintergründe mehr zu reden. Und ich habe immer gesagt, sowas interessiert die Leute, glaube ich, nicht. Ich meine, jetzt habt ihr die Möglichkeit, eure Meinung da einfach hinzuschreiben, wenn das tatsächlich von Interesse ist. Ja. Dann
also es gibt zum Beispiel, was ich sehr interessant fand, war, ich habe letztens einen Podcast gehört, das war ein Interview unter anderem mit Robert Schwab, der ja hier Shadow of the Demon Lord gemacht hat und auch D&D 5 und Warhammer Second Edition und was weiß ich nicht alles. Und die haben sich mal konkret über Geld im Rollenspielbusiness unterhalten. Das war natürlich dann jetzt auf den US-Markt angelegt, aber trotzdem war das sehr erhellend. Unter anderem hatte er Mitdiskutant gefragt, wie lang denn unter anderem die Leute meinen, hätte er an einem Abenteuer geschrieben für D&D, was 36 Seiten hatte. Und da waren die Leute, die dann meinten, ja, nach 10 Stunden hast du es doch fertig, ne? Und er meinte, nee, es sind eher so 30 Stunden, wenn ich sehr schnell bin, und eigentlich eher so 60 Stunden. Insofern ist es ganz interessant, ein bisschen, ja, zu zeigen, wie das funktioniert und um auch mal zu erklären, warum Dinge eben manchmal länger dauern als andere Dinge. Das kann interessant sein, aber wie gesagt, es wird dann sehr technisch und es wird dann sehr insidermäßig, genau, und selbstreflektiv. Und,
ne, das, bei dem Podcast, den du da jetzt gut, ja, fandest, ist jetzt für mich direkt wieder die Frage, ja klar, du hast dann ein Interesse daran und ich irgendwie weniger, ja, aber vielleicht gehört das dann dazu, wie viel Interesse hast du dann noch über das Hobby hinaus an diesem, ja, an diesem Konstrukt dann da, ne?
Es ist genauso, ich meine, es ist genauso interessant, wie eben sich anzuhören, wie Leute erzählen, wie man erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen fährt oder sowas. Und das ist, ich finde das grundsätzlich interessant. Man muss eben nur, die Frage ist eben, hört man sich das irgendwie an, wenn man da nicht unmittelbar von betroffen ist oder sowas? Also kommt immer drauf an. Auf der anderen Seite wäre natürlich schon interessant, irgendwie zu wissen, warum dieses, jetzt habe ich den Titel von dem Spiel, dieses Riesenbrettspiel Monster, wie hieß das?
Ich weiß, was du meinst.
Ja, ne, also es ist so eine
Kampagne, genau, super tollen Miniaturen.
Oh. Genau. Ist super, ist super interessant, würde ich.
Monster Legends?
Ich glaube, das kann sein, ja. Ich finde das unheimlich interessant. Also, da, ich hab jetzt noch nicht nachgeforscht, ob ich irgendwo ein Interview oder so mit den Leuten da finde. Also, ich finde sowas sehr spannend, wie die auch auf die Idee kommen, wie die das designen und solche Sachen. Finde ich eigentlich grundsätzlich sehr interessant.
Kingdom Death Monster.
Meinst du das? Okay, so hieß das. Genau, ja.
Ja.
Das ist das, ja.
Ja, für 300 Euro das Ding dann. Weil ich stehen geblieben. Ja, genau.
Weitere Kommentare.
Ich musste nur ein Ding. Das Irre ist ja, dass, wenn die Leute das wünschen, dann hat man hier natürlich die einmalige Gelegenheit, dass jetzt hier die Verleger quasi direkt so einen Podcast machen mit vielleicht sogar ein paar Insider-Informationen. Die Frage ist jetzt wirklich nur, interessiert das überhaupt Leute? Und naja, muss man ja nicht im Smalltalk-Format machen, sondern eben, ne, wie du gerade sagst, es in einem anderen.
Ja, Format. Ja, da macht man eine eigene Episode drüber, dass sonst. Das ist ja auch nicht das Format hierfür.
Ja, und ich finde, dann ist es auch sauber getrennt. Ne? Wir wollten es trennen und das finde ich dann auch wichtig.
Genau, aber ja, ihr könnt hier theoretisch, ihr habt hier die Gelegenheit, schreibt da rein, wenn euch das tatsächlich interessiert. Gut, dann kommen wir zum letzten Kommentar.
Dateinamen.
Ja, es geht auch wieder um Dateinamen. Okay.
Habe ich mir schon aufgeschrieben. Nein,
und Promo ist okay. Der eigene Podcast für eigene Arbeit kann eigentlich niemand nachsagen. Und ja,
das ist der den Klarnamen fällt mir gerade nicht ein, aber es ist der Mofte, der vom Rumgecrawler-Blog vom Dungeon Crawl Classic Blog.
Okay. Und der sagt, zur Länge der Episoden, je länger, desto besser. Themen egal. Ja.
Sehr gut.
Ich glaube, sowas habe ich auch schon mal irgendwo anders noch gelesen, dass wir ruhig mal mit den Themen abweichen können. Und da würde ich direkt sagen, ja, können wir versprechen.
Ja, dann wird er sehr zufrieden sein mit dieser Episode.
Ja, im Grunde haben wir uns wieder an das alte Format gehalten. Wir haben erstmal über Politik diskutiert. Aber auf der anderen Seite, ja, heute ist eben der Tag der Wahl gewesen. Also ich glaube, das kann uns keiner verwehren. Ja, wie immer, vielen Dank für die Kommentare und schreibt auch beim nächsten Mal wieder rein.
Ja, ich habe beim letzten Mal, habe ich ja erzählt, dass ich angefangen habe zu zeichnen. Also, oder mal wieder angefangen habe zu zeichnen. Habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Und wollte ich zumindest kurz mal weitererzählen. Plus meine Bleistiftgeschichte, die ja Matthias schon kennt.
Ich bin nicht sicher.
Doch. Es geht um Folgendes. Also, da ich die ganze Zeit irgendwie mit Text arbeite im Moment, also ich viel Lektorat und so, ne, und lesen, und ich lese ja auch gerne Romane und so, und schreibe natürlich auch Kram.
Hashtag erschöpft.
Genau, Hashtag erschöpft.
Nein,
genau.
Das muss ich bieten, glaube ich.
Sehr gut,
das,
ja,
kann ich nicht bringen, glaube ich.
Das ist schwierig. Dann ist es natürlich eine schöne Sache, wenn man mal irgendwas anderes macht. Und ich dachte mir, ich habe früher eigentlich ganz gerne gezeichnet. Ich habe das eben nur seit Jahren nicht mehr, seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, fange ich einfach nochmal an und jetzt übe ich wieder und versuche auch irgendwie so ein bisschen das etwas strukturierter zu machen. Früher habe ich eben Sachen vor allen Dingen abgezeichnet und dann irgendwie so neu zusammengesetzt. Und jetzt fange ich dann an, irgendwie Figuren konstruieren und solche Geschichten und guck mir das dann eben so an. So, und dann habe ich mir im letzten Jahr, habe ich mir einen Bleistift gekauft von der Firma Faber-Castell. Und mir ist was sehr Merkwürdiges passiert, das mir noch nie passiert ist bei diesen Bleistiften. Und zwar waren irgendwann meine Finger grün. Da hat sich doch tatsächlich der Lack abgelöst von dem Bleistift. Und da habe ich mir gedacht, da ist mir noch nie in meinem Leben passiert, da werde ich mich mal beschweren. Und ich habe an Faber-Castell geschrieben und habe dann anschließend auch eine Rückmeldung bekommen. Ich sollte den Stift bitte einschicken, damit die nachgucken können, was damit passiert ist. Und die haben sich auch bei mir wieder gemeldet und die haben mir jetzt irgendwas zugeschickt. Ich habe keine Ahnung was. Ich vermute einen neuen HB-Bleistift. Ich bin sehr gespannt. Und hoffe natürlich, dass dieser Bleistift nicht sich ablöst. Ich habe mittlerweile auch neue Bleistifte und da löst sich das auch nicht ab. Fand ich sehr merkwürdig. Okay.
Dir ist schon klar, dass du nicht zum Teil der Lösung gehörst mit diesem.
Ich glaube, dass das auch im Sinne der Firma ist, da sie ja gerne wissen möchten, was vielleicht mit diesem Bleistift
kaputt ist. Lieber
Verlag,
auf Seite.
Ja, genau.
Ich sehe das jetzt schon. Nee, okay, ich meine, dann wer weiß, was da schiefgelaufen ist. Gibt ja auch einfach mal Montagsprodukte. Auf der anderen Seite, es ist ein verdammter Bleistift, ne? Du kannst ja auch einfach einen neuen kaufen.
Ja, natürlich, aber der Bleistift hält natürlich, also ne, jahrelang eigentlich. Naja, gut, nicht jahrelang, aber mehrere Monate hält er mindestens. Und wie gesagt, ich habe noch uralt Bleistifte, die funktionieren immer noch einwandfrei.
Okay, aber wir müssen jetzt auf die nächste Folge warten, bis wir wissen, was die Leute dir geschickt haben.
Genau, das ist die Spannung.
Was glaubst du, was haben sie dir geschickt? Du hast schon gesagt,
einen neuen Bleistift und einen Radiergummi.
Ein?
Das schätze ich. Ein Bleistift und ein Radiergummi.
Ich habe mal gehört, wenn du hier irgendwas in Chipspackung findest, dann kriegst du so eine Palette. Also
ist das nicht eine urbane Legende?
Also theoretisch. Ich meine, wenn du das machst, ich kann ja mal was gefunden haben, einfach in einer Chips-Tüte.
Okay, du schreibst das nächste Mal an hier Lorenz, ist es, glaube ich, ne? Funny Frisch. Und sagst ja, ich hab so einen Fingernagel in meinen Chips gefunden.
Okay, dann kommt die Ermittlung und oioioi.
Vielleicht sagen die dann, Fingernagel kann irgendwie gar nicht passieren, aber.
Landest du noch wegen versuchtem Palettenbetrug?
Ich muss irgendwie mehr über die Produktion herausfinden. Da muss irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche irgendwas, was realistisch ist, was da reingefallen sein kann. Noch irgendwie, keine Ahnung. Mir fällt nichts ein, was da noch reinfällt.
Ein Apfel. Einfach irgendwas Gesundes drin. Geht's. Ist ja widerlich. Kann alles möglich sein. Ich bin jedenfalls sehr neugierig. Aber die Dame, die das beantwortet hat, war sehr freundlich. Und die haben dann extra so ein Rücksendeformular und dann kriegst du auch so eine Tracking-Nummer und so einen Unsinn. Faszinierend. Dieser Podcast wird natürlich von Faber-Castell unterstützt. Ich würde nie keinen anderen Bleistift
nutzen. Ich kann mir vorstellen, dass das die widerstandsfähigsten Leute sein müssen, die dann solche...
Auf der anderen Seite überleg mal, wer ist so bescheuert und schreibt dahin, dass der Bleistift kaputt ist?
Ja, genau das habe ich mich gefragt. So, du hast es vorhin einmal angedeutet, ich will von diesem Thema weg.
Ich weiß nicht, die Spannung ist auch einfach zu groß. Wir müssen das Thema wechseln, das stimmt schon.
Nächste Woche geht's. Nächster Podcast geht weiter.
Patrick, hast du mittlerweile die Maischberger Folge von letzter Woche gesehen?
Ja, natürlich habe ich die gesehen, ja.
Alles klar. Wir sprechen hier von einer, ich will nicht sagen historisch, aber doch einer sehr wichtigen Maischberger-Sendung von letzter Woche. Polizei,
Prügelknabe
der Nation. Ja, genau. Und ich bin ein großer Fan von Bundesrichter Fischer, von seinem Blog auch, bei der Zeit. Und der saß da und der hat sich quasi mit Lauer von der SPD, waren das so die beiden einzigen Stimmen der Vernunft gegen drei Polizisten. Und ich will jetzt nicht hier die Maischberger-Sendung nacherzählen, aber das kann man sich angucken, ist wahnsinnig unterhaltsam. Versteckte Drohung nachher auf einen Studiogast, Bundesrichter Fischer, der nach gefühlt jeden 10 Minuten immer wieder nur betont, wir haben jetzt wieder das Thema gewechselt, oder? Das hat doch wieder nichts mit Polizeigewalt zu tun. Und eigentlich, also dir das so richtig schön plastisch nahe bringt, was ist eigentlich schiefgelaufen? Und falls du das in der Sendung nicht nicht genug kapiert hast, hat er noch einen Blogartikel letztens dazu geschrieben, was genau mit den deutschen Talkshows falsch läuft. Und ich muss sagen,
der war sehr gut.
Ja, für mich ist das wirklich, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, dass ich regelmäßig und so gut wie alle politischen Talkshows sehe und ich habe da auch meine Favoriten und
Das ist Hardcore.
Das tust dir echt einiges an.
Ich finde das gar nicht. Ihr habt keine, es gibt ja die guten Sachen, also es ist ja die Frage, ja, sowas wie Unter den Linden. Es funktioniert allein schon deswegen besser, weil da nur 3 Leute sind. Ja? Was ist das Problem von Talkshows? Da sitzen 5 bis 6 Leute, der Moderator ist manchmal noch so ein Gockel, dann hast du hier noch bei ein Plasberg, wie er hat aber fair, der muss nochmal selber seinen eigenen Redeanteil haben, sonst wird er stinkig. Dann muss er die ganze Zeit seine Einspieler senden, aber das müssen irgendwie alle, die müssen irgendwie nachweisen, dass ihre Redaktion auch irgendwie eine Arbeit macht. Und dann bleibt für jedes Themengebiet nochmal, darf jeder nochmal einen Satz sagen. Und bevor, und das ist meine große Vermutung, es ist jetzt hier quasi Aluhut auf, bevor auch nur der Anflug von Langeweile im Zuschauer entstehen kann, muss das Thema ruckzuck gewechselt werden. Oder wieder ein Punkt. Die Leute könnten sich vielleicht ausdiskutieren und nachher zu einem Konsens kommen. Nee, lieber schnell das nächste Thema. Und die Maischberger Sendung
war ein... Das sagt der Fischer ja auch in dem Blog. Ja.
Genau, das war ein Paradebeispiel dafür. Und es gibt ja Sendungen, da ist das ja nicht so schlimm. Ich will nochmal positive Beispiele, ne? Man hat einmal Unter den Linden, man hat die Phoenix-Runde, man hat den Presse Club. Oh, interessante Gemeinsamkeiten. Die laufen alle auf Phoenix.
Ja, und sie haben alle nicht den Anspruch, ein breites Massenpublikum zu erreichen. Also,
tun sie aber ja interessant. Das ist,
vom Niveau, oder ich meine, vielleicht ergibt das eine das andere, nämlich, dass das Niveau dadurch der Diskussion einfach höher ist. Entweder, weil sie nicht das breite Publikum haben und haben wollen oder wie auch immer, oder sie haben einfach das Publikum nicht, weil die Diskussion dann zu hoch ist und wenig Action geladen. Aber ja, das stimmt. Wenn du die dazu zählst, ist das Leiden nicht mehr ganz so groß.
Was man wirklich empfehlen muss, ist diese Nachbetrachtung nochmal bei Fischer im Recht. Also es ist wirklich faszinierend. Also auch die Kommentare, die er zugeschickt bekommen hat, das ist wirklich erschreckend, was die Leute so mitzuteilen haben. Und gleichzeitig gibt es auch noch 2 sehr gute hier Vorträge oder Diskussionen mit dem Fischer, eben auch von der Zeit Online. Das sind 2 Vorträge, die er gehalten hat, irgendwie, ich weiß nicht, 2014 und 2015 war das, glaube ich. Kann man bei YouTube gucken, können wir auch bestimmt unten verlinken. Auch ganz interessant. Also auch der Werdegang von dem ist sehr interessant und so. Aber das liest man ja auch ab und an in den Kolumnen.
Ich meine, ist ja ein streitbarer Mann, aber vielleicht ist er auch deswegen auch ebenfalls sehr unterhaltsam und er schreibt dann auch eben sehr unterhaltsam. Und das heißt ja nicht, dass er jetzt immer, ne, immer recht hat, aber ja, ich glaube, der schlägt eine ideale Brücke aus. Der hat nun mal Ahnung auch von seinem Job und ich meine, er schreibt ja auch nur darüber und macht jetzt eben keine Unterhaltungskolumne und dann tut er das noch sehr unterhaltsam. Ich glaube, was ich damals wahnsinnig toll fand, war auch, als der über Terror geschrieben hatte, dieses Theaterstück und dann dieser Fernsehfilm und was eigentlich da juristisch alles falsch gelaufen ist. Und das fand ich wirklich gut, weil ne, man hat dann, ich habe auch nur den gesunden Menschenverstand zur Verfügung. Ich hatte auch das Gefühl, irgendwas läuft da schief. Aber der konnte das dann natürlich nochmal mit etwas juristischem Know-how verknüpfen. Und das war tatsächlich sogar interessant. Und das ist ja immer das Wichtige, er ist dann in der Lage, das Wissen einigermaßen unterhaltsam auch an den Mann zu bringen. Ich meine, was bringt dir der Fachidiot, der Professor, wenn er das aber nicht vernünftig rüberbringen kann? Und auch an der Talkshow, meine ich auch, hat man gemerkt, ich meine, der Lauer musste mehrmals lachen, als dann Fischer irgendwelche, ne, wieder gesagt hat, ja, Entschuldigung, aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Ja, dann wurde ich ausgeraubt. Entschuldigen, Sie wurden nicht ausgeraubt, Sie wurden bestohlen. Ja, ist doch kein Unterschied. Oh doch, das ist ein Unterschied, ob Sie bei vorgehaltener Waffe oder ob Sie zusammengeschlagen wären und dann und so war wirklich, hat Unterhaltungspotenzial.
Aber du hast ja auch da gemerkt, das hat er ja auch nochmal da, jetzt gehen wir glaube ich schon zu sehr ins Detail, aber dass es gar nicht unbedingt darum geht, irgendwas aufzuklären oder den Menschen was zu erklären, sondern was darzustellen. Also da war eine Frau, deren Blumenladen mehrmals überfallen worden ist, dann gab es die Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft und eigentlich wäre so ein journalistischer Anspruch zu sagen, man versucht mal rauszufinden, was da ist und das zu klären.
Schreib mal das Gericht an vielleicht, ne?
Genau, und versuch mal zu klären, warum ist denn das eingestellt worden, trotz dieser Geschichte. Und es wäre ja niemand da, der diese Frage beantworten sollte. Also wurde einfach ein Sachverhalt in den Raum gestellt, als Beispiel dafür, wie verkorkst unser Justizsystem dann angeblich sein soll.
Ich hatte schon das Gefühl, dass man dann, Herr Fischer, was sagen Sie dazu? Wo er natürlich nur sagen könnte, ja, ich weiß ich nicht. Habe mich mit dem Fall nicht auseinandergesetzt und da habe ich auch so das Gefühl, dass ich hatte dann auch so im Hinterkopf, Moment mal, aber beziehungsweise in seinem Blog, glaube ich, wurde das dann auch ein bisschen hergereicht. Wäre das nicht eigentlich jetzt die journalistische Verantwortung gewesen, dass die einfach mal nachfragen? Ich meine, warum soll er jetzt da den Fall recherchieren, von dem er gar nicht weiß, dass er kommt? Naja. Ja, jetzt hast du gerade, wir hatten einmal kurz das Thema Kommentare, also nicht unsere eigenen, sondern Facebook und YouTube-Kommentare. Und ich habe das Gefühl, da steckt das nächste Thema drin, oder?
Also, ich erinnere mich, hier zur Bundespräsidentenwahl war ja vorhin, hatten wir schon hier im Vorgespräch hier. Also, Wahlen machen überhaupt keinen Sinn hier, weil wir sind ja seit 1956 überhaupt hier, sind alle Wahlen illegal.
Jetzt legst du aber
weil richtig los. Wir sind ja kein souveräner Staat. Aber solche Sachen, das liest man schon sehr häufig mittlerweile. Ich muss aber sagen, die schlimmsten Sachen sind YouTube-Kommentare.
Deswegen, man muss das, wir reden ja immer wieder darüber und ich finde, man muss das wirklich so richtig schön auseinanderknüpfen. Man muss sich fragen, wo findet das statt und bei welchen Videos? Weil ich habe das Gefühl, hier, unser Blog ist doch quasi ein idealer Beweis für die Zivilisation der Menschheit, habe ich so das Gefühl.
Völlig richtig,
Und dann guckst du auf YouTube und dann kannst du auch, je nachdem, bei diesem politisch aufgeladenen Thema, ist das der Hammer. Guckt euch die Maischberger YouTube, also die Maischberger Folge auf YouTube an. Das wird hier der fette Klops, der Richter, der da sitzt. Wer hat den überhaupt zum Richter gewählt? Und ne, abwählen alle und dann hier der Lauer, was fällt dem ein? Ne, Berufspolitiker haben eh nichts zu. Ist Wahnsinn. Und du kannst dann quasi erstmal so 20 Kommentare runterscrollen, die alle natürlich 100 Daumen hoch haben. Bis dann mal einer findet, oh, ich finde, die haben eigentlich doch ganz gut argumentiert. Na, und dann zack, kommt der nächste Hasskommentar. Aber das ist ja auch nicht bei allen YouTube-Kommentaren so. Also ich glaube, diverse Themen ziehen halt dann auch dieses Publikum an. Und für mich war dann, ich habe dann mehrmals auch im Freundeskreis oder dann auf der Arbeit, habe ich dann immer, wenn man sich darüber unterhalten hat, immer die Frage gestellt, wann hast du eigentlich das letzte Mal auf YouTube kommentiert?
Also, ich habe noch nie beide auf YouTube kommentiert.
Patrick?
Ich habe jetzt zufälligerweise aber
eher. Aha, ja, ach so!
Ich habe einfach nur.
Erzähl uns
ja, mehr. Ja, ich meine, aber die Geschichte passt, glaube ich, trotzdem ganz gut.
Es ging um russische Panzer.
Ja, es ist gar nicht so verkehrt. Ich hab nicht politisch kommentiert, aber es gibt einen YouTuber, der macht so politische Let's Plays, hätte ich beinahe gesagt, politisch-geschichtliche Let's Plays. Und der hatte Real Politics angespielt. Das ist so ein Global-Strategiespiel, man spielt also verschiedene Länder. Und da gab es jetzt die Demo und der hat das einfach nur mal kurz vorstellen wollen, das Spiel. Und da in der Demo-Version gibt es das Szenario, Russland will wieder sozusagen die Sowjetunion werden oder will die Länder drumherum holen und Deutschland in dem Szenario will einen mitteleuropäischen Block bilden und irgendwie einen Teil von Russland in die Unabhängigkeit holen. So, und das Skurrile war, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, weil ich eigentlich überhaupt keine YouTube-Kommentars lese, war dann, dass sich darüber eine Diskussion wohl offensichtlich riesig entspannt hat, wie russlandfeindlich denn dieses Spiel ist, weil das Spiel, was im Jahr 2020 spielt, ja Russland als den Aggressor darstellt, wie schlimm das ist und der Russland will erobern und Deutschland so das friedliche Ländchen in Mitteleuropa. ich meine, die Firma kommt, glaube ich, sogar aus Russland. Der hat dann ein paar Folgen später, also ein paar Folgen, ich glaube, die dritte Folge war dann ein, ist das Spiel russlandfeindlich, wo er das mal analysiert hat. Aber es gab da offensichtlich eine riesige Diskussion zu. Und ich habe in dem vierten Teil dieses Demo einfach nur mal Danke drunter geschrieben, weil er so die verschiedenen Szenarien vorgestellt hat. Also völlig belanglos, was da drunter gesetzt. Aber als du das gerade erzählt hast mit diesen Theorien und die da überall aufpoppen und gerade bei YouTube, ist mir das sofort wieder eingefallen.
Ja, es ist, also wir hatten auch die These gehabt, dass es immer dieselben Leute sind. Also dass es irgendwie so einen harten Kern an Leuten
Genau.
gibt, die sich dann eben auch den ganzen Tag die Sachen angucken und dann eben auch sehr laut schreien können, indem die einfach überall irgendwas runterschreiben.
Genau, das kann ich nochmal unterfüttern. Das war quasi, dass das Spreng, also von Sprengsatz, der Block, hier Wahlkampfleiter für Stoiber, genau, dass der seine Kommentarfunktion dicht gemacht hat mit der Begründung, dass es eigentlich immer nur dieselben sechs, sieben Leute wären, mit denen man sich hier diskutiert und wirklich dann auseinandersetzt. Das wäre ganz nett, aber das wäre eigentlich nicht der Ursprung, also oder die Idee hinter so einer Kommentarfunktion. Fand ich wirklich ganz spannend. Und ich musste dann auch daran denken, weil ich kam, glaube ich, das erste Mal dahinter, dass diverse Medien das Internet da einfach nicht richtig verstanden haben. Als, glaube ich, auch wieder als hartes Negativbeispiel, hart aber fair der Meinung war, in seinem Gästebuch, das wirklich, also da ist die Hölle los, Leute, ja. Wenn ihr mal Spaß habt hier Montag, und am besten es geht um Islam, ja, dann guckt euch einfach mal Montagmorgen hier oder so, guckt euch den hart aber fair das Gästebuch an. So. Und dass dann klar gesagt wurde, also anonyme Sachen, ne, wenn da irgendwie Supermaschinen schreibt, das geht ja nicht. Ne? Also man muss schon hier Gesicht zeigen. Aber ja, was hindert
Das
jetzt
ist.
bitte den Zehnjährigen, der gerade von seiner Mutter einen aufs Dach bekommen hat, weil er sein Zimmer nicht aufgeräumt hat, der schreibt jetzt, ja gut, ich bin der Martin Müller, Ingenieur aus Bielefeld, 42 Jahre alt, und ich bin der Meinung, ja, der Islam, der gehört nicht nach Deutschland. Ich finde
Ja.
Das funktioniert einfach nicht. Und ne, dann ist es so eine, vielleicht, man weiß nicht, wie groß das ist. Und wenn ich in meiner Umgebung frage, hast du schon mal, kommentierst du im Gästebuch? Nein. Kommentierst du auf YouTube? Meistens nein. Und zu politischen Themen dann da schon gar nicht. Und bei Facebook habe ich auch immer mal wieder, wenn was Politisches kommt, dann überlege ich, schreibe ich jetzt was dagegen, aber ich habe dann das Gefühl, es würde mir so viel mehr Mühe bereiten, das Ganze irgendwie in praktische 20 Zeichen zu setzen. Ich würde dann immer gleich einen ganzen Roman entgegensetzen wollen, und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also habe ich das Gefühl, die ganze Vernunft begabt, das ganze vernunftbegabte Deutschland sitzt zu Hause und schaut eigentlich zu, wie da diese, ich sag mal, imaginären Shitstorms online abgehen, wo vielleicht dann irgendwie 5% der Deutschen daran beteiligt sind. Ich stelle mal so eine These in den Raum.
Also bei YouTube kann ich es absolut nicht einschätzen, weil ich da noch nicht mal mehr in die Kommentare reingucke. Aber
Ja, wir lassen die
bei
ja auch
Facebook
im
ist es,
Stich.
nein, bei Facebook ist das natürlich schon so. Und da guck ich auch in Kommentare rein. Da kannst du dich sehr schnell in Diskussionen verlieren, ne? Also Diskussionen in Anführungsstrichen, weil einen Teil erreichst du nicht. Aber ich weiß, als diese Flüchtlingsdiskussion hochwappte 2015, dass ich da irgendwie Nachmittag gesessen habe und irgendwann froh war, wenn nochmal ein zweiter oder dritter dazu kam, um ein bisschen dagegen zu halten. Aber ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert in manchen Fällen. Also wie gesagt, ich kann es nicht für YouTube sagen, aber ich habe schon den Eindruck, dass es da schon einen kleinen oder einen stärkeren Gegenwind gibt. Trotzdem entsprechen die Verhältnisse, was Kommentare zu öffentlicher Meinung angeht, ist das Verhältnis nicht korrekt. Also das stimme ich schon zu.
Ich finde das teilweise unheimlich schwer überhaupt. Es ist ja keine Diskussion. Also es werden ja keine Argumente ausgetauscht. Die Positionen bleiben ja auch beharrlich gleich. Ach, das ist einfach unglaublich anstrengend.
Ich finde das so, schräg, weil ich weiß ja, Patrick durch seine Funktion bei den Grünen macht sich ja auch häufiger angreifbar. Wenn ich irgendwie sage hier, der neue Marvel-Trailer gefällt mir nicht, dann ist das völlig wurscht, ja. Und dann animierst du auch nicht unbedingt viele Leute. Und wenn, dann kann das immer, dann ist quasi eh mein Facebook, da ist meine Social Bubble aus Leuten, die ähnlich ticken wie ich, das funktioniert dann schon irgendwie. Aber wenn du natürlich jetzt zum Beispiel dann über Flüchtlinge schreibst, über Bundeskanzler, über Parteien und so weiter, dann, ja, dann sind da genug Leute wahrscheinlich, die trotzdem noch irgendwie das mitbekommen, obwohl sie dann vielleicht auch nicht mehr in deiner eigentlichen Social Bubble sind, dass sie dann dagegen schreiben wollen.
Obwohl, das ist mir bisher selten. Also wenn, dann kommentiere ich ja irgendwie bei WAZ oder unserem Lokalradio oder sowas, wenn die Beiträge hatten. Und da ist es relativ selten, dass mal jemand guckt, woher kommt der überhaupt. Also ich habe schon ein paar Mal dann irgendwie, ja klar, du grüner Spinner und so weiter, das hast du dann irgendwann auch schon mal gehabt. Aber in der Regel gucken die Leute da gar nicht so genau hin. Und ich meine, heute bei diesem Bericht aus Berlin, da hat, glaube ich, keiner wirklich auf Kommentare von jemand anderem geantwortet. Ich habe jetzt am Ende gemerkt, dass da irgendwie eine Diskussion um einen Beitrag von mir gab, aber ansonsten war das eben wie so ein Chat und da kam 50 Mal, dass Deutschland genauso schlimm oder noch schlimmer ist als Nordkorea. Also.
So, und ich überlege immer, ist das jetzt meine Pflicht? Ich meine, ich finde das gut, dass du das dann, das, also, dass du dich dann dazu herablässt, aber ich frage mich dann immer, ist das jetzt wirklich meine Pflicht, ja? Da, wenn ich sowas bei vielleicht auch Facebook, in Anführungszeichen, Freunden, irgend so eine Scheiße lese, da jetzt gegen zu argumentieren. Und wie gesagt, ich war mehrmals kurz davor, ja, ich hab schon den ersten Satz reingetippt, nur um dann zu merken, das muss ich jetzt auch so erläutern, das muss ich so erklären. Und dann irgendwann denke ich mir, nee, Mann, jetzt wirkt es, als hättest du dir hier irgendwie, und hast du dir dann auch irgendwie eine halbe Stunde Zeit genommen, um da einen vernünftigen Text zu schreiben, warum derjenige Unsinn erzählt. Das, also, lass es, ne? Und aber ich frage mich immer, ja, müsste ich es nicht vielleicht, denn müssten nicht mehr Leute da irgendwas entgegensetzen?
Ach, ich weiß nicht. Das ist eigentlich ist das doch auch nur dann Online-Stammtisch, oder? Also.
Also die Frage, die ich mir immer gestellt habe, war nicht, ob ich den erreiche, der da den Blödsinn geschrieben hat, sondern ob ich die erreiche, die das lesen und im ersten Moment denken, ja, eigentlich hat er ja recht. Ne? Also was weiß ich, kümmert euch um die Flüchtlinge, aber die Obdachlosen lasst ihr in der Kälte liegen. So, und dann einfach mal zu schreiben, in Gelsenkirchen gibt es 52 Obdachlose, die können alle in die Unterkunft da und da gehen. Hier ist eine Vorlage der Stadt dazu. Ich weiß, der andere wird immer noch sagen, ja, die Ausländer, die kriegen alles in den Arsch geschoben und unsere Obdachlosen Deutschen, die müssen hungern. Das sagt er immer noch, aber der eine oder andere sagt dann vielleicht, okay, das mit den Obdachlosen ist vielleicht nicht die gleiche Problematik, wenn du 50 Obdachlose in Gelsenkirchen jetzt im Vergleich zu mehreren tausend Flüchtlingen, die du plötzlich aufnehmen musst, von einem Tag auf den anderen.
Ich sag mal so, dafür würdest du einen Daumen von mir bekommen.
Ja, und das reicht dann schon, genau.
Ja, aber wobei ist besser als nichts, oder? Ich meine, ich kann dann auch nur. Das ist eine. Entschuldigung, das ist eine einfache Methode, um jemandem anderen auch zur
Das
Seite zu springen. Sag, finde ich, du hast
absolute
recht, der andere
Minimum
nicht.
hier. Ach komm, den Klick kriegt er. Zack,
Ja, aber
Ich finde
aber das,
find das
ich
gar nicht
meine, ich
so
hatte das
unwichtig.
heute bei dieser. Als ich das da gesehen habe, auch, ne? Dann habe ich habe teilweise mir gedacht, macht es überhaupt Sinn, den Leuten jetzt einen Daumen hoch zu geben, ne? Weil, ich meine, das fliegt dann in so einem Chat auch noch vorbei, mehr oder weniger.
Ja.
Ich meine, irgendwann habe ich dann auch ein paar Leuten den Daumen hoch gegeben und den anderen einen Kommentar zwischendurch geschrieben und trotzdem zwischendurch immer gedacht, ach, lass sie doch einfach labern. Ich meine, die haben ja am Ende ja eh untereinander gesprochen. Dann gab es zwischendurch mal den Kommentar, wie peinlich die Kommentare hier doch eigentlich sind und dass manche Leute vielleicht nochmal sich angucken sollten, wie so eine Bundespräsidentenwahl stattfindet. Aber ansonsten. Ja, ich gehe da inzwischen, damals war ich da teilweise recht energisch dabei, gerade wenn es sehr lokal war. Inzwischen gucke ich immer, gibt's, also ist das eher so das Daumen-hoch-Prinzip. Mal gucken, gibt es da schon jemanden, der was Vernünftiges geschrieben hat und dann dafür sorgen, dass der weiter oben auftaucht als irgendwelche komischen Leute. Ja.
Das Politiklevel ist verdammt hoch in dieser Folge. Ich frage mich, wer so weit durchgehalten hat.
Das ist ja nicht, das ist Social Media, wenn du so möchtest, finde ich.
Ja, okay, gut. Am Beispiel von Politik.
Ich bin auch, glaube ich, ich bin vielleicht auch zu schreibfaul. Ich habe mir dann immer, also ich würde dann lieber mit den Leuten diskutieren. Also, aber ich will mir nicht die Mühe machen, das alles hinzutippen.
Du
Weil
kannst sie
ich,
doch mal einladen. Also
ja, das.
vielleicht kommen die vorbei und
Guck mal,
dann.
deswegen ist das so ideal. Du hast hier diesen Podcast und du kannst dir Gedanken machen, du kannst das ausformulieren. Das könnte ich alles gar nicht in einer Twitter- oder Facebook-Nachricht unterbringen. Und dann bleibt es ja nicht dabei, das einfach nur in die Welt rauszuschreien. Dann, wie Patrick gerade, du musst es dann auch eigentlich verteidigen, weil irgendeinen findest du immer, der irgendwie dagegen hält.
Ja, notfalls muss ich irgendwann sagen, also das ist das Schwierige, dich dann irgendwann zurückzuziehen. Das kann dann der schwierigere Moment sein.
Aber blockt man die Leute dann nicht einfach und dann
Nee,
hat man sich
das
zurückgezogen?
geht, also ich sag mal, wenn bei bei uns ist das bisher noch nicht so schlimm bei der grünen Seite, die ich bei Facebook betreue. Aber da kann ich blocken. Da kann ich auch Meinung ausblenden, wo ich den Leuten dann schreibe, wissen Sie was, sie wollen ja eigentlich eh nur rumstänkern. Es geht ihnen nicht darum, vernünftig zu diskutieren. Wir hören jetzt hier einfach auf, so ungefähr. Das kann ich machen. Ich glaube, das ist auch fair genug. Das ist unsere Seite. Problematisch sind ja die öffentlichen Geschichten und da kann ich ja nichts blocken. Also, was stimmt. In der Öffentlichkeit steht.
Wäre aber gut, wenn du es könntest, oder?
Ich weiß nicht, manchmal ist ja auch... Nein, aber eigentlich...
Okay. Habt ihr eigene... Also, Facebook-Freunde ist das Wichtige, die ihr eigentlich gar nicht mögt, sondern weil ihr eigentlich nur, ich sag mal, voyeuristisch daran interessiert seid, was sie wieder schreiben. Weil ich habe so einige von diesen Fällen habe ich, glaube ich, bei mir, wo ich mir denke, ach, die sind so an der Grenze zum Reichsbürger, aber noch nicht ganz drüber hinweg. Und man kommentiert nicht, man liked nicht, aber manchmal habe ich so das Gefühl, ach, derjenige hat wieder was geschrieben, das schaue ich mir an.
Nee, die habe ich nicht bei Facebook, weil die dem Medium Facebook und Internet nicht vertrauen.
Ich glaube, mich hat mal jemand deswegen entfreundet, aber taucht bei mir dann irgendwann nicht mehr auf. Aber ist dann so.
Aber Matthias, hast du denn vielleicht...
Habe ich gerade zugegeben, habe ich.
Ah, stimmt.
Das Schöne ist, wenn die, also erstens werden die es hier sowieso nicht hören und wenn sie es hören, dann ist ja die Frage, wer ist gemeint. Ich glaube nicht, dass die... Ist egal. Spielt überhaupt keine Rolle.
Die Chance ist gering.
Ja, ich hab mal guck mal, ich mache mich ja... Das ist das Irre dabei. Ich mache mich wirklich auch nicht... Ich hab ein schlechtes Gewissen quasi. Ich habe jetzt hier den Patrick sitzen, ja, der da bei WAZ und wo auch immer kommentiert und da, ich sag mal, die Vernunft verteidigt. Und ich sitze hier und denke mir...
Gib mir einen Daumen hoch.
Genau, ich sag mal, ja, aber ist das eine gute Ausrede? Ich sage, ich bin schreibvoll. Also, wenn ich irgendwo hier zu einer Demo würde ich auch nicht gehen, ist die...
Ja. Ach, du bist ja auch fußfaul, genau. Ist ja auch kalt draußen und so.
Gibt's nicht irgendeine Online-Petition?
Ist irgendwas online-mäßig. Hier trage ich mich ein.
Aber
ich habe eine andere Strategie. Ich habe, habe ich auch schon mal erzählt, zumindest nicht, also nicht hier im Podcast. Ich überlege ernsthaft, nochmal eine Tageszeitung zu abonnieren.
Aber hast du nicht gesagt, wir haben schon den Wochenanzeiger?
Ja, richtig. Der liegt ja schon.
Richtig. Bei das Anzeigeblättchen.
Ja, ah, ja. Ja, der wird häufiger gelesen als Tageszeitung.
Das ist vollkommen klar. Das ist kostenlos verteilt.
Da sind die Todesanzeigen drin. Das ist das Wichtigste.
Entschuldige, Daniel.
Das ist entscheidend. Ja. Aber wir haben ja wirklich ein Problem. Ne? Der Journalismus, der ist ja dafür da. Ne? Das sind ja die Gatekeeper hier, Gott, das wird wirklich so ein Grundkursseminar hier, die ordnen die Sachen ein. Das sind ja wichtige Leute, die das so machen. Aber man unterstützt sie nicht, weil wann hast du mal einen Spiegelartikel gekauft? Nee, natürlich nicht. Ein Zeitartikel, die Kolumne ist ja umsonst. Aber die Zeit kaufe ich auch nicht. So, und dann dachte ich mir letztes Mal, die Zeit, ach, ist eigentlich ganz interessant. Aber die kostet auch fast 5 Euro, die Zeit. Ich meine, gut, du liest ja eine Woche dran. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ach so, das ist so das absolute Minimum wahrscheinlich, irgendwie zu sagen, ich unterstütze durch eben ein Abo oder eben durch den Kauf am Kiosk dieses Konzept des Journalismus.
Habe ich damals auch hier in der Freundesdiskussion gesagt, ich hatte auch letztens so einen Anflug der Ritterlichkeit oder, kann man so nicht sagen. Also ich hatte auch letztens
den Gedanken,
ich müsste eigentlich Spiegel Online, das lese ich regelmäßig. Ja, ich weiß, es ist ein kommunistisches Hetzblatt, aber ich lese sie trotzdem immer wieder. Und ja, ich ignoriere auch die Spiegel Plus Artikel, die man dann kaufen kann. Dabei finde ich die, also hören die sich manchmal ganz interessant an.
Aber nicht interessant genug. Und deswegen habe
ich
auch überlegt,
eigentlich sollte ich mir einfach mal ab und zu den Spiegel kaufen. Und deswegen fand ich das so interessant, dass du eigentlich, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit, in der ich mir diese Gedanken gemacht habe und hier über ein Abo und wie genau, hast du dann gesagt, eigentlich wollte ich mal eine Tageszeitung haben. Finde ich gut. Also was sagt jemand wie Patrick da? Der hat wahrscheinlich 3 Abos.
Ich habe im Büro haben wir die Watz hier vor Ort, aber da gucke ich eigentlich nur den Lokalteil durch. Und habe die Süddeutsche als regelmäßiges Zeitungsabo.
Ja, die Süddeutsche reicht ja auch dann wahrscheinlich. Ne?
Ja, ich komm da jetzt auch nicht unbedingt immer zu, die komplett zu lesen, aber.
Das ist eher das Problem. Ich erinnere mich an die Studienzeiten, wo ich einfach auch. Du schaffst das nicht. Es ist unmöglich. Ich wüsste nicht, wie ich das schaffen soll.
Ich hatte mir den Freitag, das ist ja auch so eine Wochenzeitung.
Na, von Augstein, ne?
Ja, jetzt ist aber Totenhöfer da drin, darum bin ich schon wieder skeptischer geworden. Aber das ist es eben. Ich komme dann auch nicht dazu, den so vernünftig zu lesen, wie es sich dann geziemen würde.
Ist wie so ein Titanic-Abo, oder? Du machst es, weil du der Sache dienen möchtest und das richtig findest, was die tun.
Genau so. Ich kann das komplett nachvollziehen, dass eigentlich ist das eine wichtige Sache, weil irgendwann sind die Sachen weg oder ne, dann wird es eben zum Luxusobjekt und dann fragst du dich, das hätte ich aber doch, wäre aber schon besser, wenn die noch da wären.
Ja, und wir bleiben da wirklich in diesem Kosmos irgendwie, weil ich auch diese ganze Trump-Geschichte und ne, Fox News und so weiter hat mir eigentlich immer nur vorgezeigt, boah, wir leben hier in Deutschland echt noch also auf einer tollen Insel hier, der Pressefreiheit, habe ich so manchmal das Gefühl. Zumindest nehme ich irgendwelche großen Problematiken nicht wahr. Kann natürlich jetzt das erste Anzeichen sein, aber.
Gibt es auch eine sehr interessante Dokumentation über IF Stone. Das war auch einer von diesen sehr kritischen Journalisten, die mal so ein wöchentliches Newsletter-Blatt rausgebracht haben. Also ne, schon bei Kennedy und Nixon und so weiter. Und da wird jedes Jahr wird dann der IF Stone-Preis für Journalisten, für kritische Journalisten eben verliehen. Was auch sehr interessant war bei Arte. Weiß nicht, ob das noch in der Mediathek drin ist. Auch sehr interessant.
Also was ist ja, zum einen gab es ja jetzt nach Trump sozusagen den Aufruf, Washington Post oder New York Times oder ähnliche zu abonnieren. Das, also als Digital-Abo. Um die dann so auch weiter den freien Journalismus dazu fördern. Und was mir gerade durch den Kopf ging, da habe ich mich aber noch nicht weitgehend damit beschäftigt, es gibt ja jetzt neben den klassischen Zeitungen auch immer mehr diese reinen Recherche-Portale. Ne? Also Krautreporter ist jetzt irgendwie eins, was mir durch den Kopf geht, aber es gibt, glaube ich, noch zwei, drei andere, wo man...
Übermedien
ja, genau, zum Beispiel. Übermedien.
Ich habe von diesem Breitband habe ich viel Tolles gehört.
Als auch soll sehr gut sein, ja.
Jetzt vermischt doch nicht
deutschen Ableger.
Vermischt doch nicht das Gute mit dem Bösen. nein, die ja wirklich sagen, wir wollen anderen Journalismus machen, tiefergehende Recherchen und dafür eben, da wird man dann monatlich Mitglied und kann dann die Artikel lesen. Das ist ja auch noch so eine Entwicklung im Journalismus, die dann nicht ganz uninteressant ist.
Vertraust du dann schon dieser neuen Institution?
Ich meine,
die Frage ist ja immer, vertraust du denen, die dahinter steckt? Genau, also den Leuten da, den Editoren und den Chefredakteuren bei einer Zeitung. Da weißt du, das sind sehr viele, da stecken auch Finanziers dahinter. Jetzt ist die Frage, bei so einem Blog, tust du da,
also ich meine,
stellt sich für mich die Frage der Transparenz wieder.
Also der Stefan Niggemeier ist ja relativ bekannt, hat ja den Bildblock gemacht, unter anderem damals. Ja, dem würde ich schon Vertrauen schenken, ja.
Ich glaube, du musst dir das immer angucken, wie die jeweiligen Zeitungen drauf sind. Also ich habe auch früher mal eine ganze Weile lang die Taz gelesen und irgendwann habe ich gemerkt, das ist ein schönes Meinungsblatt, aber sie informiert mich nicht. Gut genommen.
Ja, außerdem haben die dir 24, hier 24 gespoilert.
Ja, das war das Schlimmste. Boah, am Tag der letzten Sendung schreiben die auf die Titelseite, was da los ist und
sowas verzeiht man nicht.
Ja. Das verzeiht, nee, keine Chance. Ja, okay. Die sind raus.
Daniel, hast du jetzt die Zeitung schon abonniert oder nicht?
Nein, habe ich noch nicht.
Mach mal so ein Probeabo. Kannst ja ein Probeabo
machen. Ja, ich habe heute noch Als ich die Kommentare gelesen habe zur Bundespräsidentenwahl, habe ich heute tatsächlich überlegt, ja, gucke ich doch nochmal hier die Zeit. So, du kriegst ja dann die Zeit, so ein Probeabo, aber wie das dann so ist, wenn du dich nicht meldest, verlängert sich das Probeabo.
Dann bist du in der Abo-Falle, genau.
Na, genau, dann bist du in der Abo-Falle. das ist...
Ja, aber bei so Tageszeitungen gibt es wie häufig auch, dass sie sich automatisch auslaufen. Ich weiß nur, ich hatte irgendwann mal alle möglichen ausprobiert,
Ja, also es gibt ja durchaus auch interessante andere Möglichkeiten. Die Zeit ist ja jetzt eine Wochenzeitung, da denke ich immer, das ist ganz nett, um einen Ausschnitt auch aus der Woche zu bekommen. Das ist dann eben wie der Spiegel oder sowas. Die Süddeutsche weiß ich sehr genau, dass ich das wahrscheinlich nicht schaffen werde, die tagtäglich zu lesen.
Bist du mit dem Fokus?
Auf der anderen Seite, ja, oh Gott.
Genau, Fakten, Fakten, Fakten.
Ja, genau.
In Klammern manchmal auch alternativ.
Genau, ja, das ist ja vielleicht nicht so ganz das, was ich suche. Außerdem frage ich mich, ob, wenn ich jetzt die Süddeutsche Zeitung abonniere, und Matthias, du kennst ja die Tür hier im Haus, ob die Süddeutsche Zeitung hier jemals zugestellt wird.
Ja, die Frage ist, ob die überlebt, wenn der Typ die unter der Tür durchschiebt, die stecken bleibt, ja, der richtig. Nächste die Tür aufreißt und erstmal die ersten 10 Seiten also wahrscheinlich in Fetzen liegen.
Ich lese ja digital, von daher habe ich diese Probleme zum Glück nicht.
Aber boah, da hatte ich keine, also, das würde ich auch nicht wollen.
Nee, das muss schon, da muss das Zeitungspapier muss rascheln. Ich bin hier der Haptiker, das ist ganz, ganz schlimm. Aber im Grunde ist es egal. Ne? Also ich habe auch schon überlegt, bei Übermedien irgendwie hier dieses Abo da abzuschließen. Aber auf der anderen Seite, es sind eben auch zusätzliche Kosten im Monat und so viel Spielgeld habe ich dann auch nicht übrig im Monat. Auch wenn mir das wichtig ist. Also ich finde das schon eine gute Sache eigentlich.
Ich muss übrigens mich dabei, ich glaube, in einem Gespräch hatte ich vor dir, Daniel, die Huffington Post verteidigt. Das muss ich zurücknehmen.
Ich danke dir.
Ich habe mich nochmal, das tut mir leid. Ja. Ich war jung und dumm. Ich habe letztens nochmal, ich habe das nach, ich, ja. Also,
gut, dann ist alles gut, ja. Ich würde gerne
manche
einmal
Medien ja auch ändern, ne? Also ich habe oder vielleicht ja, ändert man gemerkt, sich selber in auch in den Meinungen, ja. Also ich habe es bei der Cicero gemerkt, die habe ich früher eigentlich gerne
das
gelegt.
Stimmt.
Und die habe ich auch den Eindruck, die ist in eine Richtung abgedriftet.
Das ist richtig, das habe ich letztens auch irgendwo gelesen, dass die sehr stark, das ist ja so ein Diskussionsblatt,
eigentlich,
ne?
Also, ja, genau.
Es ist sehr stark von rechtskonservativen Strömungen so
genau.
Beeinflusst worden. Das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig,
jetzt,
ja.
Jetzt hätten wir schon fast hier System Matters Smalltalk empfiehlt folgende Tageszeitung.
Das wäre natürlich ziemlich cool, wenn die Bildung. Uns. Ja,
ich hab,
das Parlament darf man nicht vergessen.
Ja,
das ist eine sehr gute
und
Zeitung.
Aus Politik und Zeitgeschichte. Die Beilage ist noch
richtig,
interessanter als Abbruch, das Heft
ja.
selber.
Ja.
Und was ich, worüber ich gestolpert bin, ist Katapult. Das ist ein Magazin, ich glaube aus Greifswald, von der Uni, also von Studenten dort, für Sozialwissenschaften und Kartografie oder also ich bin auf jeden Fall bei Facebook über die gestolpert, weil die immer schöne Infografiken mit Landkarten und so hatten. Und die geben auch ein Magazin raus, so ich glaube 4 oder 6 Mal im Jahr. Aber dann natürlich, das ist ein rein politisches Magazin in dem Sinne, ne? Also es ist jetzt nicht Tagesgeschehen. Aber wenn wir schon Empfehlungen hier aussprechen oder auch nicht, dann soll die auch mal gefallen.
Die APUZ-Sachen kann man auch alles schön im Internet bei der Bundeszentrale für politische Bildung nachlesen. Ja. Also die gibt es immer online.
Jetzt sind wir aber von der leicht verdaulichen Tageszeitung.
Es geht richtig jetzt.
In die mit Fußnoten.
Das war auch gar nicht ernst gemeint jetzt, Leute. Und schon fühlt ihr euch animiert hier. Lass uns
ja, sorry, wir haben das eben studiert. Das ist, ja, kann man nichts, da kriegst du auch nicht raus. Ich hätte unheimlich gerne in dem Bereich gearbeitet. Fänd ich unfassbar toll. Aber ja. Hätte nicht sein sollen. Mal eine ganz andere Frage, um mal hier ein bisschen mehr was anderes reinzubringen. Ich stand letztens in einem Discounter an der Kasse und die Kasse war sehr voll. Habt ihr schon mal in den Laden geschrien, bitte mach doch mal eine Kasse auf?
Nein.
Nee, aber ich.
Habe ich auch noch nie gemacht.
Aber ich war schon mehrmals dabei, als das jemand anders getan hat.
Ich auch.
Ich bewundere diese Menschen dann in dem Moment ein wenig.
Ja.
Nee, nicht bei dem Ton.
Ja, der Ton ist
also
nein,
ich hab das noch nie freundlich gehört. Oder
nee,
noch,
nee, das stimmt. Das,
ich weiß gar nicht, ob man das freundlich formulieren kann. Wobei,
ja.
Doch, du könntest. Also, ich habe mich das nicht schon mal.
Doch, ich habe schon mal, wo
ich
die Kassiererin angesprochen haben, ob man nicht bitte eine zweite Kasse aufmachen kann. Aber genau,
und das da wurde von hinten doch schon geschrien.
Genau. So habe ich das auch mal mitbekommen. Genau, da hat jemand gerade irgendwas eingeräumt und dann ist dann ein älterer Herr, glaube ich, da hingegangen. Entschuldigung, könnten Sie nicht mal eine zweite Kasse aufmachen? Ja, alles klar. Hat sie, glaube ich, nicht gemacht, aber das spielt ja jetzt keine Rolle.
Ja, so verändert sich ja nie was. Du musst dich schon lautstark melden.
Ich bin ja der Typ, der einfach an der Kasse, wo er steht, stehen bleibt. Ne? Also ich kann ja nur den Tipp geben, es ist ganz wichtig, wenn du, wenn die zweite Kasse aufgerufen wird, aber da sitzt noch keiner, stehen bleiben. Die anderen Trottel wechseln lassen. Die Frau braucht vielleicht mindestens noch 2 Minuten, bis sie überhaupt da sitzt, die Kasse angeht. Da bist du schon längst durch.
Du bist, du bist ein Schlaufuchs.
Smalltalk-Tipps für absolute Lebensweisheiten hier.
Nicht schlecht.
Ganz wichtig ist, gucken, sitzt sie da schon oder ist sie in der unmittelbaren Nähe. Unter Umständen, ne?
Ja, jetzt kommt gleich der Matthias-Tipp noch, wie findet man die Kasse, an der man am kürzesten steht.
Kann ich dir sagen. Ja. Also,
ja. Nein, war nicht. Wir bräuchten so eine Jingle-Musik hier jetzt noch.
Ah, ist gut.
Matthias-Tipps fürs Überleben.
Also ich bleib einfach, da mache ich mir einfach, ich bleib einfach da stehen, wo ich bin. Ich bin auch da
ein Ach so.
Relativ fauler, gemütlicher Mensch, gebe ich zu.
Ich kann noch eine andere Schlangengeschichte erzählen, das ist ebenfalls ein Klassiker.
Ich frage mich, ob man das jetzt gerade als Schlangengeschichte bezeichnen kann, wenn du einfach nur sagst,
naja, gut, ich meine,
macht mal die zweite Kasse auf.
Aber es war zumindest eine Schlange. So, und ich, das andere Mal, du bist in der Bank und du hast 3 Geldautomaten. So. Aber anstatt eine Schlange zu bilden, werden 3 separate Schlangen gebildet.
Das habe ich auch schon mal gesehen.
Das habe ich noch nicht verstanden. Das ist absoluter Unsinn.
Also, du meinst an einer Kasse?
Nein, oder? Nein, an Geldautomaten jetzt.
Ach so, okay.
Du hast 3 Geldautomaten und du hast 3 individuelle Schlangen davor. Also bei dem einen warten 3 Leute, in der mittlere warten 2 Leute und ganz rechts warten auch nochmal 3 Leute. So. Und es wäre, wie in England ist es eben so, es gibt da auch so Aufklärungsvideos sogar dafür, dass man sich viel klüger in einer Schlange anstellt. Und immer wenn ein Geldautomat leer ist, geht derjenige eben zu dem Geldautomat, wo eben gerade die Person fertig ist.
Das kann aber doch gar nicht funktionieren. Wenn du da hingehst und du siehst da jetzt vor den anderen Maschinen schon Leute stehen, oder da steht jemand. Da hast du das Gefühl, was weiß ich, worauf der wartet. Ich bin ja nicht blöd, ne? Ich stelle mich schon mal hinter den jungen Typen da. Der wird wahrscheinlich nicht so viel Geld daraus ziehen. Also welche Gründe auch immer. Ich wollte jetzt gerade sagen,
Es ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen in der Schlange stehen. Siehst du, jetzt haben wir auch so ein Alltagslevel wieder hier rein.
Das ist aber jetzt auch wirklich, jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Und das nächste haben wir hier, in der Toilette, an welchem Urinal stellst du dich hin und warum? Ich gehe ja immer großartig in die Mitte. Ich möchte gerne andere dazu nötigen, sich neben mich zu stellen.
Ich muss eigentlich ja noch was zu Willen des Wahnsinns sagen. Ich weiß nicht, ob wir sonst noch was offen hatten aus der letzten Vietnam, oder hast du das rausgeschnitten?
Nee,
diese Folge alles noch besprechen müssen.
Ach, du hast recht.
Und die Leute schalten ja nur deswegen ein und haben jetzt hier Ewigkeiten zugehört, um dazu zu kommen. Nein, ich habe die 2. Edition Willen des Wahnsinns Ende letzten Jahres, ich glaube im November, im Dezember irgendwann bekommen. Und wir haben es dann in der Weihnachtszeit auch mal geschafft, das leider eben noch einmal auszuprobieren. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert bis angetan. Ich bin sehr zufrieden. Begeistert und angetan.
Ich bin moderat glücklich.
Ich finde es gut bis gut.
4 von 5 Sternen.
Die Neuerung ist ja, dass man keinen menschlichen Gegenspieler mehr braucht, sondern es komplett kooperativ ist und man das Ganze mit einer App spielt. Und der Vorteil von dieser App ist natürlich, dass sie auch mehr Geschichte bieten kann, als man das aus den von diesen kleinen Karten kannte, ne, wo dann draufsteht, öffne auf keinen Fall die Tür zur Gefrierkammer. Und jetzt ist da eine Person, mit der kannst du reden, da musst du Proben machen und je nachdem, ob die gelingen oder nicht, kriegst du dann von dem richtige Informationen oder du kannst auswählen, was du, also wirklich so wie so ein Computerspiel-Dialog, was du dem antworten willst, verschiedenste Informationen, die du dir in den Räumen zurechtsuchen kannst. Also wirklich, dass es so ein Gefühl hat von einem Cthulhu-Abenteuer, eben ohne die, dadurch, dass du da viel mehr Text und Informationen rüberbringen kannst. Und auch die Overlord-Phasen, wie sie früher, also die des Gegnerspielers, die dann vom Computer übernommen werden, hatte ich auch den Eindruck, dass die ziemlich gut abliefen. Da gibt es dann manchmal eben die Fragen, ist jemand gerade in der Küche? Wenn nicht, dann passiert eben da auch nichts, und läuft darum eigentlich ganz, ganz gut ab.
Ist der Vorlesetext eigentlich auf Deutsch?
Ja, also es gibt die
Oh, okay.
Abenteuer, gibt's, ich glaube, im Großteil gibt es schon auf Deutsch. Also Großteil klingt jetzt so übertrieben, aber als wir da reingeguckt hatten, gab es noch irgendwie zwei, die nur auf Englisch waren, die man sich dann dazu kaufen kann. Aber sonst ist alles in Deutsch.
Der Introtext ist ja gesprochen, ne? Aber der Rest gibt es, glaube ich, keine Sprachausgabe, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen hatte.
Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber ich bin mir da auch
Ich
nicht
meine ja,
sicher.
weil ich hatte auch mal in die App ja reingeschaut. Ich war ja wirklich sehr interessiert. Und ich fürchte, das Einzige, was ich jetzt gebraucht hatte, um quasi dazu zu schlagen, war ein Urteil von dir jetzt in dem Falle ist gut. Und ich fürchte, eine wichtige Sache, ich hatte so das Gefühl, mit dieser App und so, dann, das kannst du ja schon fast alleine spielen.
Genau, kann
Macht
man.
trotzdem Spaß, auch mit mehreren Leuten, dann irgendwie das Tablet rumreichen, wenn ein Rätsel gelöst werden muss und so weiter. Funktioniert das gut, wenn du das mit mehreren spielst?
Also ich hatte es jetzt bisher nur alleine ausprobiert, und das war noch ein bisschen schwierig vom Schwierigkeitsgrad her. Ich hoffe, dass wir in Kürze endlich mal die Testrunde hinkriegen. Die hat sich immer so ein
Ah,
bisschen
okay.
hingezogen. Kann ich dann gerne auch mal nachreichen. Also ich
Ich
fand's.
finde das Prinzip finde ich sehr gut. Wie gesagt, diese ganzen Problematiken, die wir damals bei dem ersten Teil angesprochen hatten, wie gesagt, bei mir auch hauptsächlich, ja, wie viel Story kannst du übertragen, wenn das alles auf diese Minikärtchen passen muss, dann musst du die ganzen Minikärtchen aber auch handeln. Die sind alle irgendwo auf dem Board. Du musst sie für jedes Abenteuer einzeln sortieren, dann die Gegenstände etc. Und dann sehe ich mir jetzt quasi das Paket von der zweiten Edition an und das ganze Zeug ist in der App. Ja, das Computerspielargument kann dann kommen, aber wenn der Computer genau das Richtige übernimmt, was dir einfach nur, also ne, wie sich die Monster bewegen, die Würfelei der Monster, du greifst an und du sagst einfach, und du würfelst immer noch selber mit deinen Würfeln und sagst dann der App, habe ich bestanden. Und dann sagt dir
Genau.
die App, was jetzt daraus passiert. Auch das war ja vorher auf Karten. Dann hattest du das Monsterdeck, was dann passiert, wenn du die angreifst. Ich finde das sehr elegant. Und die Idee, das fand ich auch ganz toll eigentlich, dass sie dann gesagt haben, wenn du mit den Abenteuern durch bist, dann natürlich nicht umsonst, erwarte ich jetzt auch zum Beispiel nicht, dann machen wir hier dir noch ein Abenteuer mit den Komponenten, die du hast, und dann zahlst du da irgendwie, ich glaube, nur ein paar Dollar,
Ja,
zwei, drei
genau,
Dollar
wie 5 € oder was jetzt mal so ganz
oder fünf
platt gesagt.
Euro,
Ja,
okay.
ich weiß es nicht genau, aber es ist glaube ich, nicht so teuer.
Finde ich vom Konzept her gelungen. Wie gesagt, für mich ist nur jetzt okay, die bleibt dann so ein bisschen im Raum noch stehen, ne? Die Frage, wie funktioniert das jetzt wirklich, wenn du mit mehreren Leuten da dran sitzt und können dann alle wirklich, ja,
Ja,
da
wobei
irgendwie
ich,
mitwirken?
also ich glaube, wie gesagt, ich probiere es gerne dann aus und berichte. Ich habe aber den Eindruck, dass das nicht das größte Problem ist, weil die App brauchst du nur in bestimmten Situationen selber. Also du musst sie nicht irgendwie regelmäßig rumreichen, sondern es reicht, wenn einer die quasi hat und sagt, okay, wir sind jetzt durch, leg mal los. Das ist eher, wenn irgendwie Rätsel sind, dann ist das natürlich für den jeweiligen Spieler wichtig, oder wenn der irgendwelche Aktionen durchführt, die vielleicht eben dann von ihm noch Entscheidungen hervorrufen.
Ich
Aber
hatte ja diese ganzen
sonst.
kleinen Tüten mit den Rätseln, Puzzeln, die waren auch alles,
Naja,
das war
genau.
alles auch ein Mist, ja.
Und die Level waren, glaube ich, auch kleiner bei der Neuauflage, oder? Kann das sein? Also, dass es ein bisschen streamlined war, auch von den Szenarien her.
Aber ob die Karten, glaube ich, müssen nicht unbedingt. Das hängt ja je vom Szenario ab. Aber diesmal hast du so einen schönen, ne, hast du so einen Schwierigkeitsgrad dabei und ne, wie lange die brauchen, das steht dann auch da, also in ungefähr. Dann kannst du eher kleine Szenarien, die sind dann auf kleinen Maps und gehen dann irgendwie eine halbe Stunde, Stunde und dann, ich glaube, dann ist aber auch ein Abenteuer bei, wo dann irgendwie 3 bis 5 Stunden für angeschlagen ist, was doch dann irgendwie sehr schwer ist. Aber ich habe mich auch absichtlich dann nicht von den weiteren Abenteuern spoilern lassen, weil ich dann auch die Idee hatte, hör mal, das sieht nach was Interessantem aus, vielleicht, ja, kaufst du es dir irgendwann. Aber ich muss sagen, der Preis ist ja aber auch nochmal eine Hausnummer, die
Ja,
wohl überlegt sein muss.
das stimmt.
Ja, gibt es vielleicht bald ein Review?
Denn zumindest eine
Warum nicht?
Ergänzung, ja.
Gut, ich würde sagen, wir haben die mehr als 1 Stunde-Marke haben wir geknackt.
Ja, definitiv. Ich habe noch was Kurzes zum Ende. Und zwar wurde der Tannelon Rollenspielpreis verliehen. Und zwar Anfang Februar war es, meine ich, ja. Und wir können sagen, dass Beyond the Wall als bestes übersetztes Grundregelwerk gewonnen hat und In die Ferne als bestes Zusatzprodukt gewonnen hat. Und das freut uns natürlich alle sehr hier. Ich muss sagen, es ist natürlich immer schwierig bei den Preisen, wie ich letztens in einem anderen Podcast hörte, ne? Preise sind schön, die Arbeit bleibt die gleiche. Dann muss ich natürlich auch sagen, ja, das ist nur Ansporn, weiterhin eben gute Sachen zu machen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. Darum vielen Dank für alle, die für uns abgestimmt haben. Finde ich sehr großartig.
Ja, vielen Dank. Haben wir alles durch?
Gibt es iTunes-Reviews
eigentlich? Nee, keine neuen.
Oh. Keine 5 Sterne.
Keine neuen 5 Sterne.
Also zumindest keine.
Benutzt das eigentlich noch jemand? Also, oder gibt es da schon irgendwie andere Techniken, die sinnvoller sind? Irgendwie Podcatcher oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus.
Ich glaube, das ist immer. Also ich benutze jetzt keinen iTunes mehr, weil ich von Apple weg bin. Dann, ich glaube, wenn du da noch mit dem iPhone unterwegs bist oder so, ist das wahrscheinlich immer noch die erste Wahl.
Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss, oder wie?
Ich wollte gerade sagen, dann kommen wir zum Schluss und gibt es jetzt irgendwas, was wir fürs nächste Mal... Ja, wir freuen uns natürlich dann alle darauf, was HB... nee, nicht HB.
HB ist die Zigarettenmarke, Matthias. Die Zigaretten waren einfach nicht...
Deine Bleistiftfirma Faber, ne?
Ja, genau. Faber Castell.
Was Faber dir geschickt hat. Also, ich fürchte, das muss jetzt euch bis zur nächsten Woche ausreichen. Die wahnsinnige Spannung, was Faber Daniel geschickt hat.
Da passiert noch einiges, ja. Also,
vielleicht gibt es auch noch weitere Zwangsstörungen über Dateinamenendungen oder Brettspiele oder weitere politische Diskussionen, die alle so spannend sind.
Ja, das ich glaube, da haben wir hier diesmal ein neues Highlight aufgebaut, ja.
Highlight?
Ich bin mir sicher, dass hier der ein oder andere Kommentar unter der Folge stehen wird.
Ach so. Ja, ihr habt mich schon verloren, ja.
Ja, das war's. Jetzt bin ich raus.
Aber wir hatten auch noch ein bisschen unser klassisches Thema ganz am Ende nochmal kurz.
Das stimmt, ja. Ich kann auch noch
Kassen, ich habe das Gefühl, bei Aldi-Kassen dachte ich jetzt, also wir müssen dieses
jetzt
Projekt noch mal
raus,
überdenken,
ne?
Hier. Mhm. Wir sind jetzt bei alte Leute, die zu lange an der Kasse brauchen, angekommen. Gut, schauen wir mal.
Es ist eigentlich eher eine psychologische Frage gewesen. Es ist eigentlich eher, ne, weil interessiert mich wirklich, weil ich jedes Mal denke, ich würde das nie machen. Da bin ich irgendwie zu schüchtern, zu freundlich, weil
da
ich
sind
weiß,
wir wieder bei der Facebook-Ding. Du,
ja.
Es gibt, wenn du keinen Grund hast, dann willst du nicht quasi dich so öffentlich machen und angreifbar machen auch. Dieser ohne Idee, ohne sich jetzt. Ich bin auch da, also ne, bei der ganzen Flüchtlingsdiskussion oder bei Snowden. Snowden ist mir zum Beispiel, das ist ein Thema für mich geschrieben, ja. Das berührt mich, ja. Das sind genau meine Leidenschaften quasi, Informationstechnik in der heutigen Welt. Aber ja, ich.
Aber sind da denn kontroverse Diskussionen? Also ich verfolge die bei dem Thema jetzt weniger. Aber wir
gute gehen schon Frage. Wieder in aber guck mal, selbst da bestelle ich keine, also beziehe ich keine Stellung. Ich glaube, es ist auch genau wie ich bei Facebook nicht schreibe, welche Partei ich wähle oder wie auch immer. Also, wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch ein idealer Ort, um dich nicht angreifbar zu machen. Und schon kannst du einfach, wie gesagt, postest ein paar lustige Katzenvideos. Aber jetzt wärmen wir die ganze Diskussion wieder auf. Vielleicht machen wir es aber beim nächsten
Mal. Die Frage ist eher, postest du denn überhaupt was bei Facebook?
Eigentlich nicht, nein.
Siehst du, insofern ist es dann für dich einfach nur der Newsstream.
Das ist eigentlich...
Völlig in Ordnung.
Ich benutze eigentlich hauptsächlich die Gruppen. Aber wobei mittlerweile... Ja. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen überlegt, ob ich nicht bei Facebook wieder aussteigen soll. Weil eigentlich denke ich mir, das ist alles... Also, du benutzt es so selten. Und wenn dann auch gerade für Gruppenorganisationen, wenn man andere Mittel und Wege vielleicht über Smartphones findet, dann ist so die Frage, weiß ich nicht, möchte ich noch dieses Internet-Aktenzeichen von mir und meinen Namen da haben mit ein paar Fotos auf... die man vielleicht auch nicht immer stolz drauf ist und ich weiß es nicht.
Tja,
mit diesen depressiven
Matthias,
Gedanken.
Ob Matthias noch in der nächsten Episode bei Facebook ist, erfahrt ihr vielleicht hier oder auf Facebook.
Gibt es da eine Nachricht?
Nee, ich glaube
so und
nicht.
So hat uns leider verlassen. Nee, oder wird dann das einfach passiv da geschaltet? Oder?
Ich habe schon ein paar Leute gehabt, die dann ein langes Statement geschrieben haben, dass sie nicht mehr bei Facebook sind.
Das und, sind die.
Ich habe zumindest Plus. In der Nachricht gekriegt, dass sie. Ach ja, Google Plus, da war ich glaube ich noch nie.
Ja. Es gibt eine interessante Geschichte dazu. Und zwar, ich habe eigentlich nichts zu sagen, aber dann kommt so ein sehr langer Apparat an Text. Das finde ich immer faszinierend bei so Diskussionen. Aber wir wärmen das Thema nochmal auf. Lösch das alles, Matthias. Schneid das schön zusammen hier, damit das auch.
Lügenpresse.
Es, also, Hauptsache ist, dass ich gut aussehe bei diesem Podcast. Ja, das ist nun mal mein Vorteil, dass ich schneide, keine Sorge. Und das Daniel hört sich eh nicht wieder an, also ist völlig mich da richtig. Schon mal sicher. Also, Patrick, dann lasse ich dich auch noch ein bisschen gut aussehen.
Ist
und dann,
gut. Das ist fair, ja. Das schon.
Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Keine Ahnung, wann das hier online geht und wir sehen uns bei der nächsten System Matters Smalltalk-Folge. Auf bald.
Tschüss, ciao.